Wenn ihr eure Bibel mit euch habt, dann schlagt doch bitte Offenbarung Kapitel 2 auf. Wir beginnen in Vers 8 und ich lese bis Vers 11. Offenbarung Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Hört das Wort Gottes. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Möge Gott das Lesen und Hören seines Wortes segnen. Lasst uns beten. Herr, wir kommen noch einmal vor den Thron der Gnade und wir sind ein bedürftiges Volk. Wir brauchen dieses Wort, so spricht der Herr. Wir brauchen nicht, sicher nicht einige der Stimmen, die da draußen umherschwirren, uns in andere Richtungen zu ziehen, sondern wir müssen deine Stimme hören, deinen Geist, dass er zu uns rede, wann immer wir uns hier versammeln. Wir versammeln uns heute Abend hier und so bitten wir dich, rede in der Macht des Heiligen Geistes zu uns und schenk uns Verständnis, dass wir lernen und dass wir das, was wir hier hören, dass wir das auch anwenden können. Segne uns, das bitten wir im Namen Jesus. Amen. Ich möchte heute sagen, wenn ich durch Offenbarung 2 und 3 gehe, das ist mehr als Lehrdienst, als jetzt zu predigen. Ich möchte heute vom Wort Gottes wirklich hier lehren und nicht abschweifen. Und dass ihr es so annehmt, wie es da ist, ist das Wort des Lebens. Etwas, was wir über die Offenbarung wissen müssen, besonders die 7 Gemeinden, die hier angeschrieben werden, dass diese Briefe sicherlich im 1. Jahrhundertjahr geschrieben wurden, aber es ist geschrieben für die Gemeinde aller Zeiten, für die Kirche aller Zeiten. Die Probleme, die dort beschrieben sind, sind nicht nur damals gewesen, sondern sind auch heute noch. Und wie gehen wir mit diesem Problem um? Als wir in Ephesus gelesen haben, da haben wir gesehen, die haben nicht sehr gut mit ihren sind nicht sehr gut mit ihren Problemen umgegangen. Sie wurden für ihre Wahrheit sehr geschätzt. Sie haben Theologie sehr gut verstanden. Sie haben das Wort Gottes sehr gut verstanden. Die Ältesten waren sehr hingegeben. Und die haben sehr gut auch standgehalten. Aber wie in so vielen, auch wie in Richter Kapitel 2 ist eine Generation aufgewachsen, wie wir auch in Richter Kapitel 2 lesen, eine Generation wuchs auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Gebote Gottes. Die haben gut angefangen in Ephesus, in Offenbarung 2. Sie haben die Wahrheit verstanden. Die Ältesten haben hart gearbeitet. Sie waren total erschöpft. Also Älteste, bitte versteht das. Es gibt viel Arbeit und manchmal ist auch viel Energie, die verbraucht wird. Wegen der Gemeinde. Auch wegen dem, was die Gemeinde durchmacht und worüber die Gemeinde ist, wovon die Gemeinde handelt. Aber eine der Dinge, an die ich mich erinnere, ist, heute Morgen habe ich über Leben und Tod geredet. Oder die Schrift durch den Apostel Paulus hat dieses Bild benutzt. Dieser hat diesen alten Sünder also gebraucht, um das zu übersetzen. Aber heute Abend hört ihr eine Nachricht über Leiden. Da würden sich jetzt nicht viele dafür freiwillig melden. Wenn es eine Klasse über Leiden gäbe, dann wären jetzt nicht viele hier. Die moderne Kirche, gerade in der USA, die wollen nicht über Leiden hören. Das Schlimmste ist wahrscheinlich über Tod. Also wir sind heute mit 2 Themen konfrontiert worden, die meisten Leute selbst in der Gemeinde nicht hören wollen. Tod und Leiden. Aber das ist in der Schrift und das ist Gottes Wort für Gottes Volk. Also müssen wir das hören. Und
hört hin. Aber wir müssen es nicht nur hören, sondern auch leben. Es geht nicht nur darum, dass wir es hören mit unseren Ohren, sondern dass wir auch das mit Gehörtes soll auch etwas in uns bewirken. Viele Leute wollen das nicht hören. Und ich denke an einige Kirchen, eine Mega-Church, ich werde jetzt keine bestimmten Namen nennen. Tausende von Leuten gehen dahin und sie hören solche Kurzgespräche, so Motivationsreden. Und die sind dann motiviert, wenn sie rausgehen. Aber sie lernen nichts von Christus. Denn von Sünde wird nicht geredet. Die Rettung in Christus ist kein Thema. Aber ihr findet es in dieser Gemeinde. Und ich denke, in der PCA, solange die PCA existiert, werden wir über den ganzen Ratschluss Gottes reden, solange die Möglichkeiten da sind. Aber wir reden vom Wort Gottes. Und die Leute wollen davon nicht hören. Sie wollen nicht über Sünde reden, über Hölle und über Leiden. Das ist ein verdammenswürdiges Ding für sie, Thema für sie. Aber wenn ihr in die Geschichte zurückgeht, dann seht ihr, dass das Leiden einen Hauptbereich oder einen Hauptteil der Kirchen ausgemacht. Und da ist ja dann auch die Kirche gewachsen. Denn die Menschen haben Hoffnung gesucht und haben dann im Evangelium diese Hoffnung gefunden. Und so haben die Dinge sich für sie verändert in ihrem Leben, mitten im Leid. Aber ich habe einmal mit einem Kaplan geredet. Und der hat gesagt, wenn du nur 15 Minuten lang predigst, dann hast du einfach nicht viel zu sagen. Ich habe es zu ihm nicht gesagt, weil er einen höheren Rang als ich hatte. Und er war auch weiterhin einen Rang höher als ich. Aber er hat mir gesagt, denn er hat gesagt, wenn ich einmal bei dir predigen soll in Rammstein und ich habe nichts gesagt, er hatte angeboten zu predigen, aber ich dachte, nur über meine Leiche wirst du in meiner Gemeinde predigen. Nur über meine Leiche. Denn ich kannte ihn und seine Theologie und es ging bei ihm nicht um das Evangelium. Er sollte nicht in meine Gemeinde kommen, wo ich Pastor war. Es wäre nur über meine Leiche gegangen. Weil er sagte, du hast nicht viel zu sagen, wenn du nur 15 Minuten predigst. Und ich dachte, ja, dann sei es so. Aber Leid ist etwas, worüber die Leute nicht reden wollen. Das ist ein. Es geht nicht. Aber es sind die Kennzeichen einer wahren Gemeinde. Die Kennzeichen einer wahren Gemeinde sind das Predigen des Wortes Gottes, Lesen und Predigen des Wortes Gottes, die Sakramente und Gemeindezucht. Und wenn ihr über Gemeindezucht redet, mit vielen Leuten redet, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Deutschland, dann ist diese Gemeindezucht ein Thema, das nicht beliebt ist. Ihr lest aber darüber in 1. Korinther Kapitel 6. Er sagt zu den Leuten dort, macht etwas über diesen Mann, der mit seiner Schwiegermutter, mit der Frau seines Vaters in Beziehung war. Ich habe das lange nicht mehr gelesen, aber ich denke, dass es das war. Er sagt, macht was mit ihm. Tut ihn hinweg von euch, damit er sich verändert. Eine der drei Kennzeichen einer guten Gemeinde ist eine ordentliche Durchführung von Gemeindezucht. Und ich bin im Presbyterium, in verschiedenen Synoden war ich schon involviert und habe auch damit gehandelt. Sogar Pastoren waren betroffen von Gemeindezucht. Aber beide Gemeindezuchtsfälle mit Pastoren hatten mit Ehebruch zu tun. Und sie wurden von der Kirche hinausgeworfen. Ich war in zwei Fälle mit involviert, aber es gab einen anderen Fall, wo eine Person, die Online-Predigten gebraucht hat und hat sie geklaut, anstatt sie harte Arbeit zu tun, die Bibelabschnitte selber auszulegen. Er hat einfach eine Predigt heruntergeladen und hat sie dem Volk Gottes als seine Predigt präsentiert. Er wurde enthoben, seines Amtes enthoben, verließ die Gemeinde. Er war gezwungen, die Gemeinde zu verlassen. Also ist Gemeindezucht ein wichtiger Teil der Gemeinde. Aber die Offenbarung der Brief an Ephesus, nach 30 Jahren, wo Paulus die Gemeinde gestartet hatte und Johannes dann kommt, hat er viel Unglaube gefunden. Was ist der Gemeinde in Ephesus passiert? Er hat den Leuchter genommen und hat ihn von diesem Ort weggenommen an einen anderen Ort, wo das Volk Gottes antworten möge. Wenn ihr an die 7 Gemeinden denkt, ihr seht kaum noch eine, die dort heute ist. So ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, dass wir die Gemeinde verstehen und das Buch der Offenbarung verstehen. Johannes schreibt heute in dem heutigen Text über die Gemeinde in Smyrna. Was ist in Smyrna? Nun, es gibt viele Dinge, die dort geschehen. Lass uns kurz was über Smyrna lernen, ein historisches Setting, das da ist. Sie waren eine sehr eindrucksvolle, Stadt und war in gutem Stand mit dem römischen Imperium. Wenn es neue Götter gab, dann haben sie für einen neuen Imperator auch einen neuen Tempel gebaut. Zum Beispiel für Tiberius. Für Tiberius haben sie einen Tempel gebaut. Ich war einmal in Trier. Da ist ein Museum und sie haben einige Münzen, wo der Imperator Tiberius abgebildet ist. Also immer, wenn sie irgendwas aufgraben, dann finden sie so eine Münze, wenn sie Straßen aufgraben. Aber wie auch immer, sie haben diesen Tempel gebaut zur Ehre des Kaisers Tiberius. Und was sie gemacht haben, sie waren treue Untertanen Roms. Und jeder, der mit ihnen nicht übereinstimmt, war falsch. Und dann hatten sie dieses Weihrauch, das sie streuen sollten. Immer wenn sie an diesem Weihrauchgefäß vorbeilaufen, müssen sie etwas hineinwerfen, um das Feuer am Laufen zu lassen. Aber die Christen haben sich geweigert, das zu tun. Und sie wurden angeklagt von den Leuten in Smyrna, weil sie den Weihrauch nicht hineingetan haben, denn sie waren nicht sehr patriotisch. Sie haben sich geweigert, Imperator Tiberius zu weihräuchern. Und das hat sie in Probleme gebracht. Sie haben sich geweigert, diesen Weihrauch hineinzuschütten, hineinzustreuen. Und so wurden sie als Verräter bezeichnet und angeklagt, als nicht vertrauenswürdige Bürger. Das war eins der Dinge, die die Bürger von Smyrna erleben mussten, wenn sie Christen waren. Und dann gab es noch die Tatsache, dass Christen umhergingen und das Evangelium verbreitet haben. Denn das Evangelium ist ein Anschluss für viele Leute. Sie wollen es nicht hören. Sie wollen es für verschiedene Gründe nicht hören. Einmal lenkt es ein Licht auf sie, das nicht sehr attraktiv für sie ist. Denn es sagt ihnen quasi, ihr seid nichts wert. Sie möchten das nicht hören. Sie möchten... sie leben vielleicht ein ruhiges Leben, sie tun Gutes und scheuen niemand, aber sie möchten nicht hören, dass sie Sünder sind und dass es keine Hoffnung für sie gibt, außer in Jesus Christus. So hatten die Christen dort, die das Evangelium verbreitet hatten, auch Schwierigkeiten mit den Nichtchristen in dieser Gesellschaft. Die wurden dann vorgeworfen, dass sie richten seien, so wie in Römer Kapitel 1. Sie haben die Wahrheit Gottes vertauscht und dem Geschöpf mehr Ehre entgegengebracht als dem Schöpfer und haben dann auch schlimme Handlungen vollbracht. Sie hatten Probleme mit ihrem Leib, denn sie haben unmoralisch gehandelt. Wenn ihr die 1980er Jahre, die meisten von euch waren jung, HIV war damals ein großes Problem. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand bewegt. Aber HIV, das durch sexuellen Verkehr unter, die ihr nicht haben solltet, durch solche sexuellen Begegnungen hat man das gehabt. Oder auch durch Drogen, die mit Spritzen verabreicht wurden. Da wurde HIV verbreitet, eine gefährliche Krankheit. Jemand war ein Missionar bei den Philippinen. Er kam zurück in die Staaten und hat in einer Gemeinde dort gedient. Und seine Frau hatte eine Operation in Lausanne. Und sie hatte wegen einer Bluttransfusion dann plötzlich HIV, AIDS. Und in der Ehe, da hat dann er auch HIV bekommen, weil sie ja ehelichen Verkehr hatten. Und kurz bevor er gestorben ist, habe ich ihn im Krankenhaus besucht und er fragte mich, ob ich einspringe. Er hatte zwei Gemeinden zu betreuen und dann bin ich eingesprungen und er ist bald danach gestorben. Es war eine schöne Familie, eine wunderbare Familie. Sie haben dem Königreich Gottes gut gedient. Und generationenlang hat diese Familie Gott gedient, aber wegen verdorbener Handlungen und Blut, das kontaminiert war mit AIDS in einer Operation, das in einer Operation gespendet wurde, hat den Mann und die Frau getötet. Handlungen haben Konsequenzen. Entscheidungen. Manche guten Entscheidungen haben gute Folgen, aber schlechte Entscheidungen haben schlechte Folgen. So hat HIV durch eine kontaminierte Spritze die beiden getötet. Und in Epheser 2 wird auch gesagt, dass Sünder, die so handeln, keine Hoffnung haben vor Gott. Sie sind verloren, sie sind tot in Übertretungen und Sünden, wie wir in Epheser 2 lesen. Sie hatten keine Hoffnung. Sie lebten einfach nur ihr Leben ganz dekadent und sterben am Schluss dann einfach ohne Hoffnung mit ihrem Lebensstil, der sich weigert, das Evangelium annimmt, und dann sterben sie und kommen in die Hölle. Wir lesen in Johannes Kapitel 6, es gibt nur einen Weg zum Himmel. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn als mich. Da gibt es eine Exklusivität im Evangelium, die viele heute nicht hören wollen. Ah, es gibt verschiedene Wege, sagen sie. Es gibt verschiedene Wege zum Himmel. Nein, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Viele denken, dass es viele Wege zum Himmel gibt. Viele Kirchen lehren das sogar, auch in diesem Land, vielleicht auch weltweit. Nein, es gibt nur einen Weg zum Herrn. Und das ist, Jesus Christus zu erkennen. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und nur, wenn sie unweigerlich gezogen werden, unwiderstehlich gezogen werden durch die Gnade Christi, dann kommen sie in den Genuss des Evangeliums. Es gibt viele Leute draußen. Ich war mal in einer Evangelisationsklasse, Evangeliumsexplosion hieß das. Und wir waren in verschiedenen Teilen der Stadt dort. Und einer von uns ging zu einer örtlichen Bücherei und haben die Leute dann begrüßt. Und wir können uns vorstellen, was die Leute uns gesagt haben. Sie wollten nicht die gute Botschaft hören, die wir mit ihnen teilen wollten. Und einmal bin ich herumgelaufen und bin an einem Marsch für das Leben Sonntag bin ich herumgelaufen in Minnesota. Die Leute, die vorbeigefahren sind, die haben gedacht, ihr könnt vielleicht denken, was sie gesagt haben, als ich da rumgelaufen bin mit Traktaten. Und die Worte, die aus den Mündern der Leute herauskamen, die Kinder töten wollten, die Abtreibung befürworten, die haben uns verflucht, die haben schreckliche Dinge über uns gesagt. Ganz nebenbei. Aber wisst ihr was? Wir haben ein Schwangerschaftsberatungscenter gestartet in Minnesota. Ich war im Vorstand von diesem Schwangerschaftsberatungszentrum. Soweit ich weiß. Ich wünschte, sie wären nicht nötig, aber noch immer sind sie notwendig. Und dieser Dienst hat viele Leben gerettet. Und ich weiß nicht, Trinity und andere in Kirchen in Ramstein haben auch ein Schwangerschaftscenter gestartet in den späten 90ern. Und ich denke, diese Schwangerschaftsberatung ist immer noch da. Aber nun sehen wir, dass viele Dinge passieren, die werden in Brand gesteckt. Viele davon werden angegriffen. Sie werden angegriffen von dem Bösen und denen, die seinen Dienst vollführen. Die Leute wollen die gute Nachricht des Evangeliums nicht hören. Sie wollen es überhaupt nicht hören. Und es gibt eine dritte Sache, die sie nicht hören wollen. Sie mögen die Tatsache nicht, dass Christen dem Tiberius keinen Weihrauch räuchern. Aber sie wollen auch das Evangelium von der christlichen Gemeinschaft nicht hören. Und das Dritte, was die Welt gegen die christlichen Gemeinden eingenommen hat, nämlich, dass der Christ einen moralischen Standard hat. Der Christ hat einen moralischen Standard. Ihr seht auf die 10 Gebote, die Zusammenfassung des Gesetzes. Wir lieben den Herrn, unseren Gott, mit Leib, Seele und Geist. Das umfasst alle Gebote Gottes. Wir lieben Gott, wir lieben unseren Nächsten. Allgemein gesprochen halten wir uns an christliche Standards. Wir sind ehrlich. Wenn wir etwas sagen, dann sollten wir das so meinen. Wir sollten nicht lügen, sagen uns die Schriften. Wir leben keusch vor der wir leben keusch vor der Ehe und treu in der Ehe. Und wir sind auch zufrieden. Ich hoffe, dass ihr Zufriedenheit in eurem Leben gefunden habt, in Christus. Denn das möchte er, dass wir sind. Wir sollen zufrieden sein mit dem, ihn zu kennen, die Wahrheit zu kennen, die Wahrheit auszuleben. Und was immer in unseren Weg kommt, was immer kam, Paulus hat es nicht so sehr berührt. Er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Und ich sage es noch einmal. Und als er im Gefängnis ist, dann singt er Hymnen. Das sind vielleicht nicht die Dinge, an die wir zuerst denken mögen. Wir sind aber ein Volk des Gebets und der Anbetung, des Lobpreises. Und wir sollen Zufriedenheit finden in unserem Leben. Wir sollten nicht versuchen, etwas zu sein, was wir nicht sind. Es sollte nicht daran hängen. Wir sollen wissen, zu wem wir gehören. Wissen, dass er uns hält. Und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Ich weiß nicht, was jemandem mehr Zufriedenheit geben kann, als Jesus Christus in einer rettenden Weise zu kennen. Und wir üben auch Disziplin aus, Selbstdisziplin. Das gehört zu einer der Schriften des Geistes. Galater Kapitel 5 ist auch Selbstkontrolle und auch Opferbereitschaft. Das sollte ein Teil unseres Lebens sein, auch wenn wir das Leben Christi sehen, das Leben der Apostel, auch die Reformatoren, die Puritaner, die haben sich selbst aufgeopfert. Das Aufopfern ist eine Markierung, ein Kennzeichen der Christen. Ich denke an Tyndale. Ich liebe seine Biografie zu lesen. Die ist nicht schwer zu lesen und wenn man sieht, was er durchgemacht hat, damit wir die englische Bibel haben, und andere haben auch durch die Bibelübersetzungen viel gelitten, aber Tyndale, der wurde gefangen genommen, hat 500 Tage in einem Loch, in einem Verlies, und dann wurde er gehängt und verbrannt. Damit wir die Schriften lesen, wurde er getötet, und oft sind wir träge, sie überhaupt zu lesen. Tyndale starb dafür, damit wir die Schrift in unserer Sprache lesen können, dass wir verstehen, was Gott uns zu sagen hat. Selbstopfern, opferbereit. Ich denke auch an John Knox. Ich liebe John Knox. Ich wusste das bisher nicht. Als ich im Seminar war, wusste ich das nicht. Ich wusste es auch nicht während meinem ganzen Pastoraldienst. Wenn du ein Pastor bist, dann liest du nur noch, um dich auf Predigten vorzubereiten und um zu lehren, eine Lektion nach der anderen. So allgemeines Lesen, selbst Sproul sagte, jeder Pastor sollte 10 Bücher in der Woche lesen. Ich kann kaum so viel lesen. Aber 10 Bücher pro Woche, nee. R.C. Sproul konnte das machen, er war brillant. Aber wie auch immer. John Knox. Er war auf einem französischen Kriegsschiff und hat dort gerudert. 9 Jahre lang hat er auf einem französischen Kriegsschiff gedient. Er war angekettet an die Ruderbank. Und ich dachte selbst, wie würde ich mich fühlen? Du kannst nicht sehen, ich gehe jetzt mal schnell auf die Toilette. Das sind auch keine tragbaren Toiletten. Er hat wahrscheinlich in seine eigene Hose, seine eigene Kleidung, ja, ich möchte das jetzt nicht im Detail ausführen. Er hat wahrscheinlich in die Hose gemacht. 9 Jahre. Vielleicht wurde er auch geschlagen, als er dann befreit wurde von diesem französischen Kriegsschiff und zurück nach Schottland ging, war ein gebrochener Mann. Sein Leib war gebrochen, aber nicht sein Herz. Er betete zum Herrn, Herr, gib mir Schottland. Die meiste Zeit würden die Leute wahrscheinlich sagen, sie würden ihre Wunden lecken, sie würden versuchen, sich zu erholen. Aber für ihn war das kein Problem, denn sein Leib war so zerschlagen, dass er sich niemals völlig erholen konnte. Aber er wollte Schottland, dass sie Christus erkennen. Also, selbst aufopfernd. Manchmal denke ich, ich opfere nicht so viel, wie ich sollte. Ich opfere keine Zeit, Fasten. Ich opfere Zeit, dass ich nachdenke, nachsinne über Christus, wie wir sollten. Wenn ihr nicht, wenn ihr meditiert, also christlich meditiert, ihr solltet Josua Kapitel 1 sehen, Psalm 1, Meditation, der über Gottes Wort nachsinnen. Das ist Psalm 119 ist voll von diesem Thema des Nachdenkens über die Schrift, über das Gesetz Gottes. Meditation heißt hier Nachdenken über Gottes Wort. Als Christen müssen wir das mehr und mehr praktizieren. Wenn wir sehen, wie die Christen leben, sie möchten nur den Herrn Gott, dem Allmächtigen, anbeten, durch Jesus Christus. Sie möchten nicht Tiberius anbeten. Und so wurden sie missbraucht und misshandelt. Sie haben das Evangelium verbreitet, wurden deswegen schlecht behandelt. Sie wollten ein moralisch einwandfreies Leben lesen und deswegen wurden sie verlästert. Denn die Welt blickt nicht auf das, was wir gerade gesehen haben, auf diese moralischen Standards. Die Welt möchte über diese Dinge nichts wissen. Sie möchten hören, dass wir gegen Abtreibung sind, weil da ein Leben auf dem Spiel steht. Im Leib der Mutter. Plötzlich wird dieses Baby aus dem Mann, aus dem Schoß seiner Mutter herausgesaugt. Und es ist so grausam. Und das wollen die aber nicht hören. Sie wollen es auch nicht sehen. Sie wollen es einfach nur fördern. Jeder Angriff auf ein Ebenbild Gottes ist in gewisser Weise auch ein Angriff auf Gott selbst. Die Welt möchte nicht von der Liebe Gottes hören. Sie möchten nicht darüber hören, deinen Nachbarn zu lieben. Die Welt schert sich nicht drum, ehrlich zu sein. Um Profit zu schlagen, würden sie klauen, lügen, betrügen. Sie möchten nichts von einer Ehe zwischen einem Mann und einer Frau wissen, von einer Ehe zwischen zwei Leuten, sondern sie wollen das nicht wissen. Die Welt will nichts über Arbeitsethik hören. Sie möchten faul sein und die Vorzüge des Lebens genießen. Sie möchten nicht etwas übrig haben, um es mit Leuten zu teilen, die Not haben. Sie wollen nicht über die Heiligkeit des Lebens hören. Sie wollen nicht über reine Sexualität hören. Sie haben nicht den Standard, den wir haben. Sie möchten Reichtum, Reichtum, Reichtum. Wenn Gott uns Reichtum schenkt, sollten wir einen großen Teil davon weggeben, um Gemeinden zu gründen. Wir sollten nicht viele Investments, wir sollten nicht große Sparbücher aufschichten, denn wir werden nichts mitnehmen, wenn wir diese Welt verlassen. Wir werden diese Welt mit nichts verlassen. Der Herr gibt und der Herr nimmt hinfort. Gesegnet sei der Name des Herrn. So. Wie haben die Christen gelitten? Das ist dasselbe, was heute auch geschieht. In unserer Kultur, ich weiß nicht über Europa Bescheid, aber in den USA passiert es. Sie leiden in 4 verschiedenen Weisen. Und sie sind nicht überrascht über Leid und wir sollten auch nicht davon überrascht sein, denn die Bibel lehrt uns das. Selbst in der Bergpredigt sagt Jesus, gesegnet sind die, glückselig sind die, die verfolgt werden. Freut euch und hüpft, wenn ihr leidet. Was? Wirklich? Das hat Jesus gesagt. Das ist die Wahrheit. Freut euch und hüpft. Denn groß ist euer Lohn im Himmel. An anderen Orten, wie Johannes 15, wenn die Welt mich hasst, wird sie auch euch hassen. Nicht jeder wird uns lieben. Wie die meisten von euch, ich mag es, wenn Leute mich mögen. Aber ich möchte meine Theologie nicht für ihr Wohlgefallen, meine Theologie opfern. Wenn sie mich hassen für Christus, dann ist das okay. Diese Verleumdungen und Kommentare, die ich höre in Schwangerschaftszentren, das stört mich nicht, denn ich erwarte das. Das wird passieren, wenn wir uns involvieren in diesen Kampf, der stattfindet. Und in Johannes Kapitel 16, in der Welt werdet ihr Not haben, Angst haben. Wenn ihr keine Not habt, dann seid ihr wahrscheinlich nicht, seid ihr nicht so salzig und leuchtet nicht so sehr, wie ihr solltet. Aber Verfolgung kommt in Philipper 1. Ich liebe alle die Schreiber des Neuen Testaments, aber Paulus sagte, es ist mir gegeben, nicht nur den Herrn Jesus für ihn auch zu leiden. Es ist mir nicht nur gegeben, für ihn zu leben, sondern auch für ihn zu leiden. Timotheus, jeder, der ein gottseliges Leben in Christus leben will, wird verfolgt werden. Und Petrus sagt auch in 1. Petrus 2, Leiden und Verfolgung ist etwas, wozu ein Christ berufen ist. Ich weiß, dass das keine beliebte Botschaft ist. Wer möchte das hören? Aber es ist biblisch und wahr. Wie haben die Leute in Smyrna gelitten? In diesen vier Weisen. Und die passieren heute auch. Also wacht auf und seht, was geschieht. Diese vier Wege. Sie haben Armut erlitten. Sie haben gearbeitet mit Juden und anderen. Und sie haben Produkte verkauft, haben gemeinsam gearbeitet und plötzlich haben die Juden und die Heiden und die Ungläubigen haben nicht mehr mit diesen christlichen Communities arbeiten wollen. Sie wollten mit ihnen kein Geschäft mehr machen. Einiges davon haben wir in den Staaten gesehen, wo Leute vors Gericht gekommen sind, weil sie bestimmte Dinge nicht tun wollten. Bestimmte Dinge produzieren wollten, die zum Beispiel von Homosexuellen verlangt wurden, in ihrer homosexuellen Hochzeit. So eine Hochzeitstorte zum Beispiel, die ein Konditor nicht backen wollte. Ein christlicher Konditor. Er wurde dafür belangt und hat eine Strafgebühr zahlen müssen und hat auch Armut deswegen erleben müssen. Auch in Hebräer Kapitel 10 geht es auch darum, was die Hebräer erlitten haben. Dasselbe hier. Sie wurden öffentlich verleumdet. Sie haben ihr Einkommen verloren. Sie haben ihre Arbeit verloren. Ihre Häuser wurden ihnen genommen. Und einige von ihnen wurden auch ins Gefängnis geworfen oder getötet. Hebräer Kapitel 10. Und hier in Smyrna leiden sie von Armut. Und sie leiden von Verleumdung. Das leise Lästerung. Das passiert auch in Hebräer Kapitel 10. Und das passiert auch heute. Sie werden gelästert. Das dritte, einige wurden ins Gefängnis gebracht. Was wir in Kapitel 10 noch lesen, was auch hier in Smyrna passiert. Und auch einige werden sie den Tod erleben. Einige wurden getötet. Seht ihr? Diese vier Dinge erleben einige der Christen. Manche leiden, weil sie ihre Arbeit verlieren. Einige Professoren, die konservativ sind, werden von ihrer Arbeitsstelle entfernt, weil diese Universitäten nun anders ticken. Einige Händler verlieren ihren Job wegen Google und Amazon und anderen Händlern, weil sie sich den politischen Meinungen nicht anschließen wollen. Einige verlieren Arbeit, weil sie nicht die aktuelle Trennlinie einhalten, die in unsere Gesellschaft gezogen werden. Heute sind mehr Deutsche hier als Amerikaner, aber ich denke, es passiert auch hier. Ich weiß nicht, ob es hier in Deutschland auch so passiert, aber Leute verlieren ihre Arbeit. Sie leiden also Lästerung, sie leiden unter Jobverlust. Das passiert ihnen und einige von ihnen werden auch getötet. Paulus wurde getötet in 2. Timotheus Kapitel 4. Ihr würde denken, dass vielleicht ein großer Teil der Herde von Paulus da ist, von den Schäfchen, die er betreut hat. Aber er sagt, nee, ich möchte, dass Timotheus kommt, denn er kann mir helfen, aber es sind wenige hier, die noch ihm helfen. In dieser Zelle wurde er dann auch in Rom hingerichtet. Sein Kopf wurde abgeschlagen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, es ist in der Schrift. Selbstaufopferung. Er hat seinen Kopf gegeben. Er hat sein Herz gegeben für diese Leute. Und hat gelitten. Als eine Folge seines Glaubens. Ich denke auch an Jakobus und Petrus. Und ich denke, Nathan und ich haben auch über Polycarp geredet. Der war 86 Jahre alt in Smyrna. 86 Jahre alt. Die haben ihn genommen und getötet. Wegen seinem Glauben. Und hier in Deutschland, Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer war auch mal in den Staaten, hat dort auch gedient, aber er wusste, als ein Deutscher muss er zurück nach Deutschland kommen und zu helfen versuchen. Und er wurde gefangen genommen und ich bin mal in das Gefängnis gegangen, habe das besucht, wo er auch gefangen gehalten wurde. Diese Person, die eingetreten ist für die Gerechtigkeit gegenüber dem Ungerecht, obwohl der Krieg bereits verloren war, haben die Deutschen doch sich darum gekümmert, dass er getötet würde. Leiden. Die Gemeinde leidet, wie ihr Herr auch gelitten hat, so leidet die Kirche. Und wie auch die Apostel oder auch Tyndale und andere gelitten haben. Was ist der Lohn für dieses Leiden? Der Lohn ist das. Du hast ein Heim, wo du hinkommst. Ein ewiges Heim. Ein Heim, wo es kein Leiden mehr gibt. Ein Platz, wo du sitzen wirst und ein Festmahl hast mit dem Herrn Jesus Christus. Da ist ein Ort, wo du die Krone des Lebens bekommst, die auf dein Haupt gelegt wird. All diese Dinge und noch viel, viel mehr sind bereit für die, die dem Herrn Jesus dienen, bis zum Tod. Nicht viele werden dafür sich melden, freiwillig. Im US-Militär, da meldet ihr euch ja, in den Krieg zu gehen. Viele würden sich aber von denen nicht melden, um für Christus zu sterben. Sie würden sich melden, für ihr Land zu sterben. Aber wie viele Christen heute um die ganze Welt verstreut würden sich melden, um ein Leben des Leides zu erleben, um Jesu Willen. Es ist hier nur zeitlich begrenzt. Aber der Lohn ist sprichwörtlich außer überweltlich. Nicht von dieser Welt. Ich weiß, das ist ungewöhnlich. Es ist mehr Lehren als Predigen. Habt ihr Kommentare zu machen? Habt ihr etwas zu sagen? Ich habe nicht alle Antworten, aber ich versuche sie zu geben. Habt ihr etwas zu sagen über die aktuelle Situation in dieser Welt, wie es einiges auch ähnlich ist wie im ersten Jahrhundert oder darüber hinaus? Ihr könnt jetzt etwas sagen, wenn ihr wollt. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Ich habe über Leben geredet heute Morgen, über Tod und über Leiden. Wenn ihr ein anderes Thema habt, über das ihr heute reden wollt, könnt ihr das sagen. Aber ich möchte euch Danke sagen, dass ihr zugehört habt. Denn die Gemeinde dort gibt es nicht mehr. Die Gemeinde in Smyrna ist nicht mehr vorhanden. Das ist auch eine Lehre für die Gemeinde heute. Wenn ihr noch dort sein wollt, wenn ihr ein reiches Erbe hinterlassen wollt, der Wahrheit, als eine Kirche, die feststeht, dann müsst ihr voll involviert sein in das Werk des Königreichs Christi. Und nicht ängstlich sein, denn die Welt wird uns verfolgen, um uns entweder uns zu verlästern, unseren Besitz zu nehmen und uns zu töten oder uns ins Gefängnis zu werfen. Und es ist wichtig für uns, dass wir wissen, wo wir stehen, bevor dieser Tag kommt. Ich bin kein Prophet, aber ich sehe nicht, dass diese Welt besser wird. Und ich sehe die Mächte der Finsternis, die sich versammeln, die sehr deutlich und sichtbar sind. Und manchmal sind wir schweigsam. So lasst uns in den Kampf gehen, den guten Lauf laufen, den Kampf vollenden, Gott die Ehre geben und zu sehen, was er für uns bereit hat im neuen Himmel und der neuen Erde. Lasst uns beten. Herr, wir gehen mit sehr schwierigen Themen um, denn das Leben ist schwierig. Und du weißt alles über die Schwierigkeiten. Du hast uns geliebt und du hast deinen Sohn gesandt, um für uns zu sterben. Das ist unvorstellbar. Wenn wir bedenken, dass den Zorn, der über Christus ausgeschüttet wurde, können wir uns nicht vorstellen. Und die Gerechtigkeit, die uns nun zugeeignet wurde durch ihn, damit wir ein Leben leben mögen, das unserem Erlöser würdig ist, der für uns gestorben ist, der für uns auch erweckt wurde. Herr, hilf uns, dass wir die Zeiten auskaufen, dass wir die Zeiten erkennen, aber dass wir auch die Schrift lesen, dass wir das Wort Gottes beständig lesen, dass wir es hinein uns einverleiben, dass wir darüber nachdenken, dass wir darüber beten, dass wir davon lernen, dass wir die Welt konfrontieren mit der einzigen Botschaft, die wir haben letztlich, nämlich, dass Jesus rettet. Und er ist der Einzige. Bitte segne diese Gemeinde, Herr. Und lass sie wachsen, nicht nur zahlenmäßig, sondern auch geistlich. Möge es sein, dass das Verlangen, tief zu graben, in das Wort Gottes sich zu versenken, dass das Verlangen wachse, dass wir uns selber als bewährte Mitarbeiter erweisen mögen, dass wir dich ehren mit unserem Leben und mit unseren Stimmen. Sei mit dieser Gemeinde, Herr, segne sie und lass dein Angesicht über ihr leuchten. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.